Albert Camus, der Mythos des Sisyphos. Gelesen von Vlad Kiriak und Jesche Meisel.
Camus' Mythos des Sisyphos ist eines der wenigen Werke der Weltliteratur, das für seinen ersten und letzten Satz berühmt ist. Der erste lautet: Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Und der letzte: Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Was meinte Camus damit? Und was passiert zwischen diesen beiden Sätzen? Camus beschrieb das große intellektuelle Dilemma einer zunehmend säkularen Welt. Den Konflikt zwischen des Menschen Sehnsucht nach Sinn und seinem dämmernden Bewusstsein von der großen kosmischen Sinnlosigkeit des Lebens. Daraus ergeben sich dringende philosophische Fragen. Wie sollen wir mit dieser Sinnlosigkeit umgehen? Macht es einen Unterschied, ob wir unser Leben beenden? Oder ist ein gutes Leben trotzdem möglich? Und ob? Diese Blinks erklären, warum der Verzicht auf den religiösen Glauben an ein Leben nach dem Tod sogar die Voraussetzung für ein erfülltes Leben in Freiheit und Leidenschaft ist. Und was das Ganze mit der mythologischen Figur des Sisyphos zu tun hat. Bitte beachte, diese Blinks befassen sich wiederholt mit dem sensiblen Thema des Suizids. Bitte sei dir dessen vorab bewusst und gib gut auf dich Acht.
Blink Nummer 1. Sinnlos das Ganze.
Warum entscheidest du dich, am Leben zu bleiben? Auf diese Frage hätte wohl jeder Mensch eine eigene Antwort. Die einen fühlen sich ihrer Familie verpflichtet, andere zehren von der Neugier darauf, was das Leben für sie bereithält. Wieder andere haben sich diese Frage womöglich noch nie gestellt. Albert Camus zufolge hält die meisten Menschen vor allem eines am Leben: das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Sie glauben, ihr Denken und Handeln sei auf die ein oder andere Weise sinnvoll. Das gilt vor allem für die Jugend, in der das Leben voller Hoffnungen und Versprechen steckt. In dieser Phase sind wir von Ambitionen getrieben. Wir wähnen uns in ständigem Fortschritt. Und wir haben das Gefühl, dass es für jede unserer Handlungen einen Grund gibt. Irgendwann aber erreichen wir eine Lebenszeit, in der dieser Optimismus zu bröckeln beginnt. Es sind vor allem zwei Erfahrungen, die das vormals unantastbare Gefühl der Sinnhaftigkeit antasten: die repetitive Qualität des erwachsenen Lebens und das dämmernde Bewusstsein unseres unausweichlichen Todes. Das Hamsterrad der 40-Stunden-Woche dreht sich im Takt der immer gleichen Losung: Essen, Schlafen, Arbeiten. Der Klang der Gebetsmühle macht mürbe. Und wir fangen an, uns mehr wie Maschinen denn wie Menschen zu fühlen. Die ewige Wiederholung erstickt jede Leidenschaft, mit der wir einst für unseren Beruf gebrannt haben. Es muss uns also nicht wundern, wenn wir uns nach einem weiteren kräftezehrenden Arbeitstag fragen, was das alles eigentlich soll. Obendrein wächst nun der Schatten einer finsteren Gewissheit: der Tod ist unausweichlich. Je älter wir werden, desto bewusster werden wir uns unserer natürlichen Vergänglichkeit. Sie wird zur allgegenwärtigen Erinnerung daran, dass nichts im Leben ewig währt. Im Lichte dieser zwei unbequemen Erfahrungen ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Mensch sein tägliches Schaffen und Leiden als sinnlos begreift, er also das entwickelt, was Camus als das Absurde bezeichnet: das Gefühl, dass das Leben eben keinen höheren Sinn oder Zweck hat. Camus' Philosophie des Absurden ist deshalb bis heute relevant, weil sie sich direkt mit dem sensiblen Thema des Suizids befasst. Denn viele Menschen nehmen an, dass ein Leben ohne höheren Sinn auch keinen Wert habe und folglich nicht lebenswert sei. Und eine solche Annahme wird zum existenziellen und dringlichen Dilemma für jeden, der von ihr überzeugt ist. Denn er fragt sich womöglich, ob er die unbequeme Wahrheit weiter leugnen kann, die seine gesamte Wahrnehmung trübt. Oder ob er sich das Leben nimmt.
Wir halten zunächst fest: es gibt unvermeidbare Lebenserfahrungen, die in uns das Gefühl einer existenziellen Sinnlosigkeit schüren können.
Diese Blinks werden dieser fundamentalen Frage nachspüren: Ist ein sinnloses Leben wertlos? Oder können wir in einer sinnlosen Welt ein gutes Leben führen?
Blink Nummer 2. Absurd, wer die Welt verstehen will.
Bisher haben wir die absurde Erfahrung nur gemeinsam mit dem Aspekt der Wertigkeit gedacht. Im Hamsterrad des Arbeitslebens und angesichts der unbarmherzigen Gewissheit unseres Todes geht unserem Denken und Tun der Sinn abhanden. Es gibt aber eine weitere Form der absurden Erfahrung, und die hat weniger mit der Frage nach Wert zu tun, als mit der Ahnung, dass wir im Grunde völlig ahnungslos sind. Was sind das für absurde Erfahrungen? Es handelt sich um meist flüchtige und surreale Empfindungen. Du hast zum Beispiel eine absurde Erfahrung, wenn du dich einen Moment lang selbst nicht im Spiegel erkennst. Oder wenn dir eine vertraute Person für den Bruchteil einer Sekunde völlig fremd erscheint. Diese Erfahrungen haben eines gemein. Die Dinge, die wir sehen, verlieren vorübergehend den Sinn, den wir ihnen normalerweise zuschreiben. Stattdessen erkennen wir sie in ihrer nackten Stofflichkeit als bloße Dinge. Solche Erfahrungen bestätigen die These, dass das materielle Universum an sich keine Bedeutung kennt. Erst unser menschlicher Verstand verleiht den Dingen Sinn und Ordnung, um sich einen Reim auf die Welt zu machen. Wir selbst erfinden die Kategorien Freund, Partner oder Schuhe. Das strukturiert unsere Wahrnehmung und hilft uns, im Alltag zurechtzukommen. Das Problem ist nur, dass die Welt unendlich vielfältiger und komplexer ist als unser begrenzter Verstand. Alle Dinge im Leben sind ständig im Begriff, den engen Kategorien zu entwachsen, in die wir sie zu zwängen suchen. Nichts bleibt für immer Freund, Partner oder Schuh. Darum sind wir ständig gezwungen, diese Etiketten zu hinterfragen. Das erklärt vielleicht, warum unsere Suche nach Antworten auf die wirklich großen Fragen wie »Was ist der Sinn des Universums?« hoffnungslos vergebens ist. Camus verwendet folgendes Bild. Eine Person, die die Welt verstehen will, ist wie ein Schwertkämpfer, der es allein mit einer Kompanie maschinenbewehrter Soldaten aufnimmt. Beide Figuren, die Sinnsucherin und der Schwertkämpfer, sind absurd, weil sie ihrer jeweiligen Aufgabe in keinster Weise gewachsen sind.
Das bedeutet, Camus definiert die Absurdität als die Kollision zwischen der Sehnsucht des Menschen nach Verständnis und einer Welt, die sich dem Verständnis fortwährend entzieht.
Was also fühlt die Person, die die Welt in diesem intellektuellen Sinne als absurd empfindet? Sie hat das Gefühl, dass alle Thesen über den Sinn der Welt eine Farce sind. Unaufrichtige Hochstaplerei. Denn so wie es aussieht, werden wir nie eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Existenz finden. Und nun?
Blink Nummer 3. Nicht leugnen, sondern trotzdem glücklich leben.
Die absurde Erfahrung ist unangenehm. Denn sie impliziert, dass unser natürliches Verlangen nach Sinn und Verständnis niemals wirklich erfüllt wird. Für manche Menschen ist diese Vorstellung schlichtweg unerträglich. Sie suchen daher verzweifelt nach Auswegen aus dem Dilemma, und die meisten flüchten sich zurück in den Glauben an religiöse oder philosophische Lehren. Tatsächlich kann der Glaube die Sinnsuchenden auf gewisse Weise von der Qual des Absurden erlösen. Denn eine Doktrin bietet beruhigende Antworten auf existenzielle Fragen und sorgsam vorgefertigte Lebensregeln. Das Problem dieser Lösung für die Sinnwidrigkeit ist, dass sie mehr aus der Angst herausgeboren wurde als aus der Vernunft. Doch Camus spricht Religion und Philosophien nicht ihre Daseinsberechtigung ab. Er betont nur, dass beide Systeme letztlich stets auf empirisch unbeweisbaren Annahmen fußen, die jenseits der diesseitigen menschlichen Erfahrung liegen. Das Einzige, was wir mit Gewissheit bezeugen können, sind unsere unmittelbaren Sinneserfahrungen und deren Inhalte. Alle Behauptungen über Sachverhalte jenseits dieser Erfahrung sind daher von vornherein unzulässig. Nun können wir natürlich über den Wert eines derart gewissenhaften Empirismus streiten. Was ist dagegen auszusetzen, dass jemand im religiösen Glauben Halt und Frieden findet? Ist das nicht Legitimation genug? Nun, das Problem liegt für Camus nicht darin, dass blinder Glaube einen Verrat an der Wahrheit darstellt. Der Begriff der Wahrheit ist schließlich stets vage. Das wahre Problem der Flucht in den Glauben ist der Verrat des Individuums an sich selbst. Wer sich vor dem Absurden in den Glauben flüchtet, handelt zutiefst unaufrichtig. Er belügt sich gewissermaßen selbst. Er flieht ja vor einer inneren Gewissheit und lebt folglich nicht danach, woran er tief im Herzen wirklich glaubt. Camus zufolge lösen wir das Problem der Sinnlosigkeit des Lebens nicht dadurch, dass wir einfach so tun, als hätte das Leben trotzdem Sinn. Der einzige aufrichtige Umgang besteht darin, die Sinnlosigkeit zu erkennen und anzunehmen.
Wir merken uns, die Flucht in den Glauben ist ein unaufrichtiger Umgang mit der Absurdität des Lebens.
In der Praxis bedeutet das dreierlei. Keine Hoffnung auf ein paradiesisches Jenseits, die kategorische Ablehnung jeder Doktrin, die sich als absolute Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ausgibt, und ein unauflösbares Gefühl der Unzufriedenheit. Das mag nach dem Patentrezept für ein jämmerliches Dasein klingen, aber tatsächlich hält uns die Sinnlosigkeit in keinster Weise davon ab, ein bewegtes und erfülltes Leben zu leben. Camus zufolge besteht die Revolte gegen das Absurde nicht darin, dass wir es leugnen, sondern darin, dass wir das Leben trotzdem in vollen Zügen auskosten.
Blink Nummer 4. Absurde Gedanken sind frei.
Wir haben im vorherigen Blink gesehen, warum es sich bei der Flucht in den religiösen Glauben um einen unaufrichtigen Umgang mit dem Absurden handelt. Aber natürlich können wir auch das Kriterium der Aufrichtigkeit in Frage stellen. Denn wenn ein Mensch mit dem Glauben an Gott und das Jenseits glücklicher ist als ohne, wen kümmert es dann, ob er dadurch unaufrichtig ist? Camus würde es wohl so ausdrücken: Weil ein aufrichtiger Umgang mit dem Absurden ganz konkrete Vorteile bietet. Und in diesem und dem nächsten Blink beschäftigen wir uns mit den zwei wichtigsten Vorzügen: Freiheit und Leidenschaft. Religiöse Doktrinen mögen das Unbehagen des Absurden lindern, indem sie dem Leben Bedeutung verleihen. Aber sie beschränken uns auch auf die Interpretation der Welt, die sie uns vorgeben. Ihre vorgefertigten Narrative und Lebensregeln zwängen uns in ein monotones und gewöhnliches Leben. Das Gegenteil passiert, wenn wir uns dagegen wehren, dass man unserem Leben von außen Sinn und Ordnung einimpft. Dann befreien wir uns von der Pflicht, das Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Wenn wir nämlich höheren Mächten, sei es Gott, das Schicksal oder die Moral, die Macht über unser Leben absprechen, dann müssen wir selbst entscheiden, wie wir unser Leben führen. Das ist eine gewaltige Erkenntnis, die wir zu gewichten lernen müssen. Camus zeigt anhand einer literarischen Figur, dass sie durchaus fatale Konsequenzen haben kann. Der Ingenieur Kirillow aus Dostojewskis Roman »Die Dämonen« kommt schließlich durch seine eigene Vernunft ums Leben. Kirillow glaubt, das Leben sei nur dann sinnvoll, wenn es einen Gott gibt. Da er aber nicht an die Existenz eines Gottes glaubt, ist das Leben für ihn sinnlos. Daraus schließt er, dass er sich selbst das Leben nehmen muss, was er schließlich auch tut. Außerdem hegt er die durchaus absurde Überzeugung, durch den Selbstmord selbst zu einem Gott zu werden, weil dieser Akt Ausdruck seiner absoluten Freiheit und Macht über sein Leben sei. Camus widerspricht Kirillows Logik nicht, betont aber, dass der tatsächliche Vollzug des Suizids nicht nötig ist, um frei zu sein. Die einzige Voraussetzung für unsere Freiheit ist das Bewusstsein über das Absurde. Für Camus ist der Selbstmord keine legitime Antwort auf die Sinnlosigkeit des Lebens, weil wir damit auf genau jene Freiheit verzichten, die uns die Sinnlosigkeit bietet. So gesehen ist der hoffnungslose Suizid ebenso unaufrichtig wie der hoffnungsvolle Glaube. Sie mögen uns wie diametrale Gegensätze vorkommen, aber beide bedeuten den Verzicht auf die Freiheit der absurden Erfahrung.
Wir erkennen, das Absurde ist die Voraussetzung für vollkommene innere Freiheit.
Und so widersprüchlich es zunächst klingt, das Absurde ist auch Katalysator der Leidenschaft.
Blink Nummer 5. Man lebt schließlich nur einmal.
Aber wie genau soll die absurde Erkenntnis der kosmischen Sinnlosigkeit zu so etwas wie Leidenschaft führen? Wofür sollen wir brennen, wenn letztlich alles egal ist? Camus definiert Leidenschaft als das Gefühl der Präsenz, als die berauschende Erfahrung, unmittelbar mit der Welt um uns herum verbunden zu sein. Und eben diese Verbindung wird durch die absurde Erfahrung verstärkt. Das Bewusstsein über das Absurde lässt uns das Hier und Jetzt, also das Diesseits, intensiver wertschätzen, indem es uns von der Illusion des Jenseits befreit. Denn mal ehrlich, Wie sollen die diesseitigen Strapazen und Entbehrungen mit dem Versprechen auf ein unendlich längeres und schöneres Jenseits mithalten? Die Vorstellung eines paradiesischen Lebens nach dem Tod wertet das irdische Dasein doch zwangsweise ab. Und dieses Trugbild hindert uns daran, das eine Leben wertzuschätzen und auszukosten, das uns mit absoluter Sicherheit vergönnt ist. Wenn wir dagegen der Hoffnung auf das Jenseits abschwören, dann bleibt uns nur das endliche Leben hier auf der Erde. Dann begreifen wir das irdische Dasein nicht als Generalprobe vor einer unendlichen Spielzeit, sondern als die erste und einzige Aufführung. Und genau darum bemühen wir uns, das Beste daraus zu machen. Keine Frage, das Wissen um die Endlichkeit des Lebens ist tragisch. Aber es schürt auch ein Gefühl von Dringlichkeit, die Zeit bis dahin nach allen Regeln der Kunst zu nutzen. Diese geradezu hedonistische Ethik verstärkt sich laut Camus dadurch, dass das Absurde die Quantität der Erfahrungen über deren Qualität stellt. Eine logische Konsequenz der absurden Erfahrung ist der Wegfall objektiver Wertmaßstäbe. Zur Erinnerung: Die stoffliche Welt jenseits unserer Wahrnehmung hat weder Bedeutung noch Ordnung. Erst unser Verstand schreibt den Dingen Kategorien und Werte zu. Diese Maßstäbe sind aber zwangsläufig subjektiv. Und das wiederum bedeutet, dass keine Erfahrung objektiv wertvoller ist als die andere. Das Absurde führt zu radikalen Ebenbürtigkeit aller Erfahrungen. All das ergibt die durchaus seltsame Ethik der Quantität. Ihre Losung lautet in etwa so: Du wirst nie wissen, welche die beste Art der Lebensführung wäre. Du tust also besser daran, bis zu deinem Tod so viele Erfahrungen zu machen wie möglich. Als Beispiel nennt Camus den notorischen Verführer und archetypischen Frauenhelden Don Juan. Dieser hat kein Interesse an einem perfekten und unmöglichen Ideal von Liebe. Stattdessen will er bis zu seinem Tod möglichst viele kurzlebige und leidenschaftliche Affären haben. Er widmet sein Leben dem konsequenten Streben nach sinnlicher Erfahrung. Er lebt nur für den Moment.
Kurzum, der Verzicht auf die Illusion des Jenseits führt zu mehr Wertschätzung und Leidenschaft in diesem Leben.
Camus sieht Don Juan indes nicht als Vorbild, sondern bloß als Beispiel für einen Menschen, der den irdischen Freuden mit Leidenschaft frönt. Am Ende liegt es natürlich an dir, wofür du im Leben Leidenschaft entwickelst.
Link Nummer 6. Sisyphos der Glückliche.
Kommen wir nun zur namensgebenden Figur des Sisyphos. Was hat sie mit dem Absurden und der Frage nach dem Wert des Lebens zu tun? In der griechischen Mythologie war Sisyphos der König der antiken Stadt Korinth und so schlau, gerissen und frevelhaft, dass er den Zorn der Götter auf sich zog. Es gibt verschiedene Erzählungen darüber, mit welchen konkreten Handlungen Sisyphos die Götter erzürnte. So gelang es ihm einmal, seinem eigenen Tod zu entgehen und den Todesgott Thanatos zu fesseln. Das sperrte den Zustrom zum Hades und zwang die Götter zum Eingreifen. Die meisten kennen Sisyphos aber weniger für seine Missetaten als für die Strafe, zu der er in der Unterwelt verdammt wurde. Er soll bis in alle Ewigkeit einen schweren Felsbrockenberg aufwälzen, der jedes Mal kurz vor dem Gipfel wieder ins Tal rollt. Und erneut muss Sisyphos den Hügel hinabsteigen und von vorn anfangen. Die Götter glaubten, die schlimmste aller denkbaren Strafen gefunden zu haben. Und sie hatten dazu allen Grund, denn die Folter bestand nicht in der Arbeit an sich, sondern darin, dass sich Sisyphos der Sinnlosigkeit seiner Mühen bewusst war. Camus schlägt eine neue Lesart dieses Mythos vor. Gerade sein Bewusstsein macht Sisyphos zum Helden des Absurden. Er ist sich seines hoffnungslosen Schicksals vollkommen bewusst und lebt trotzdem weiter. Für Camus ist Sisyphos Strafe ein Spiegelbild der Conditio Humana. Egal, ob wir täglich von 9 bis 5 arbeiten oder nicht, wir alle mühen uns an repetitiven Strapazen ab, die letztlich genauso absurd sind wie das Bergaufrollen eines Felsbrockens. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Sisyphos-Aufgaben. Das klingt trostlos, und doch müssen wir deswegen nicht verzweifeln, denn selbst Sisyphos Schicksal ist nicht vollkommen tragisch. Camus zufolge wird Sisyphos nicht vom Bewusstsein um seine ausweglose Lage erdrückt. Im Gegenteil, er fühlt sich von ihr befreit. Warum? Weil ein Schicksal nur dann unerträglich scheint, wenn wir es gegen die Illusion eines besseren Lebens aufwiegen. aber Sisyphos ist frei von jeder Hoffnung auf ein anderes Leben. Also vergleicht er sein Schicksal nicht mit etwas Besserem. Er nimmt sein Schicksal als das an, was es ist. Camus geht sogar noch weiter. Er stellt sich vor, wie Sisyphos in der kurzen Verschnaufpause, indem er dem Felsbrocken bergabwärts nachgeht, ein eigenartiges Gefühl der Zufriedenheit verspürt. Denn er hat trotz allem eine Verbindung zu diesem Stein entwickelt. Und wenn er manchmal mit seinem Schicksal hadert, warum sollte er dann nicht in anderen Momenten glücklich sein?
Wir schließen. Sisyphos Strafe ist ein Spiegelbild der Conditio Humana.
Und das ist die große Antwort auf die Frage nach dem Wert des Lebens. Auch wir können, wie Sisyphos, im Hamsterrad des Alltags Freude und Zufriedenheit finden.
Das war unser Crashkurs Existenzialismus zu dem Buch Der Mythos des Sisyphos von Albert Camus. Stellen wir uns zum Schluss noch einmal die ganz großen Fragen. Ist das Leben auch sinnlos lebenswert? Oder besteht ohne den Trost eines religiösen Glaubens der einzige Ausweg darin, sich das Leben zu nehmen? Camus glaubte, dass wir in Momenten absurder Erfahrung begreifen, dass die Welt immer komplexer sein wird als die Kategorien unseres Verstandes. Dann ahnen wir, dass wir niemals den einen wahren Sinn des Daseins erfassen werden. Das ist der Kern des Absurden. Die Kollision zwischen unserem Streben nach Sinn und der Sinnwidrigkeit der Welt. Diese Erkenntnis lässt uns drei Optionen. Wir können uns zurück in den Glauben an unbelegbare Doktrinen flüchten, wir können der Sinnlosigkeit durch den Suizid entfliehen, oder aber wir sind mutig und akzeptieren die Sinnlosigkeit des Daseins. Camus zufolge ist die dritte Option die einzige aufrichtige Lösung. Das heißt aber nicht, dass das sinnlose Leben beschwerlich und unglücklich sein muss. Im Gegenteil. Die Erkenntnis der Absurdität aller Dinge gibt uns die Freiheit, unser Leben nach unseren eigenen Regeln zu leben. Und der Verzicht auf die Illusion des Jenseits spornt uns an, das irdische Leben in vollen Zügen zu genießen. Wir hoffen, dass wir dir die lebensbejahende Seite des Existenzialismus näher bringen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.